Dank der Best-of-Cinema-Reihe können wir den Filmklassiker Cliffhanger am 4.2. noch einmal auf großer Leinwand genießen. Den dazu passenden Podcast des Telestammtisches gibt es bereits jetzt überall.
Ich finde es ganz cool, dass hier Sly nicht der Über-Rambo-Mensch ist, sondern wirklich richtig auf die Fresse kriegt, wenn gekämpft wird. Das mag ich total gerne an Cliffhanger.
Hört rein und kommt vorbei auf tele-stammtisch.de. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt.
Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich-Podcast. Ich bin Sven Lorenz und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der mitverantwortlich ist, beziehungsweise seine Company ist mitverantwortlich dafür, dass dir immer mal wieder verschiedene Namen, die du so auf Autos liest oder auf verschiedenen Produkten liest, so bekannt vorkommen, denn sie waren Geburtshelfer genau dieser Brands, dieser Namen. Und was das alles so auf sich hat und wie sich so eine Company entwickelt, darüber werden wir heute im Interview mal sprechen. Zunächst erst einmal herzlich willkommen, Julian Gotta.
Wunderbar, vielen lieben Dank, es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, Julian, herzlich willkommen und die Frage, die sich wahrscheinlich jetzt der ein oder andere stellt, was meint Sven jetzt hier so mit Namen, die mir bekannt vorkommen müssten oder ähnliches? Vielleicht können wir mal so entspannt einsteigen und du erzählst uns mal ein bisschen was. So, wer bist du und was machst du konkret, beziehungsweise was macht euer Unternehmen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Julian Gotta. Und unsere Company, die von meinem Vater und mir, ist die Gotta Brands. Und wir sind bekannt als professionelle Markennamensgeber und Branding-Spezialisten. Um hier auch mal kurz ein paar Beispiele aufzuführen, wie du es ja gerade schon sagst. Größtenteils kennt man uns tatsächlich bislang, glaube ich, aus der Automobilbranche, weil wir diejenigen sind, die weltweit die meisten Autos benannt haben. Das fing damals alles an mit dem ersten artifiziellen Namen für ein Auto, und zwar der Opel Vectra. Ging dann weiter mit beispielsweise Mercedes, wo wir Actros, den LKW, als auch den Smart benannt haben. Bei Porsche sind wir verantwortlich für Panamera und Cayenne. Dann haben wir auch für Renault sehr, sehr viel gemacht. Beispielsweise den Twingo, den Süßen mit seinen Glubschaugen, als auch Megane oder Velsatis, und geht auch nochmal weiter. Eigentlich so gut wie in jede industrielle Sparte, sei es jetzt Evonik, die ehemalige Ruhrkohle AG, die wir umgebrandet haben, Targobank, die ehemalige Citibank, oder auch Xetra, den deutschen Börsenindex.
Okay. Also das sind jetzt eine Menge bekannte Namen und sofort geht wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Lampe an. Wow, da kann man ja auch wahrscheinlich mit solchen großen Unternehmen auch richtig, richtig viel Geld verdienen. Da reden wir gleich mal darüber. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Du bist ja sozusagen in der zweiten Generation jetzt im Unternehmen, ne? Dein Papa hat ja das Unternehmen sozusagen aufgebaut, richtig?
Jawohl, der hat 86 angefangen. Und ich bin jetzt durch viele glückliche Fügungen in der Position, sagen zu können und auch zu dürfen, dass ich die zweite Generation dieses Unternehmens und auch die zweite Generation vom Branding darstelle.
Okay, in unserem ersten Gespräch hast du mir so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie es eigentlich zu dem Business gekommen ist. Magst du die mit unseren Hörern mal teilen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also damals war es so, mein Vater hat sich mit 38 selbstständig gemacht, da gab es mich ja noch nicht. Und witzigerweise ähnlich wie mir, ich weiß nicht, ob das auch über die Gene weitergegeben wurde, war es so, dass er erstmal überhaupt nicht wusste, was er machen will. Also der hat im Bau gearbeitet, war an der Tankstelle, war Maurer bei der Post, ewig viele Sachen gemacht. Irgendwann ist er dann mal in diese Marketing-Schiene reingekommen, mal ganz grob. Aber damals war es halt natürlich so, wie hat man die Kreativen immer gesehen? Das waren die Ausgeflippten mit den komischen Frisuren, angezogen, wie weiß der Geier was. Und so wollte er nie gesehen werden. Irgendwann war es dann so, dass er bei einer Firma angestellt war. Und die hatten einen Kunden, da ging es damals um Katzenfutter. Das war damals Breckis. Und der Kunde wusste nichts davon, mein Vater aber natürlich, der die Finger nicht so wirklich stillhalten konnte, hat immer ein bisschen weiter gedacht. Ist dann mal hingegangen und hat sich mal überlegt, sag mal, so ein Katzenbesitzer, oder eine Katzenbesitzerin, die kauft ja eigentlich für die Katze einen genauso wie für sich. Und damals war es halt so, es gab das Katzenfutter mit Rind, mit Leber, mit weißer Geier was. Aber da hat er gesagt, wenn man mir jetzt, selbst wenn ich gerne Leber esse, einen Teller hinstellt, auf dem nur Leber drauf ist, da esse ich vielleicht den Viertelteller und danach habe ich, auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll. Also ist er einfach mal hingegangen und hat sich diese ganzen Futterverpackungen gekauft, mit den ganzen verschiedenen Sorten, hat alles auf einen Haufen zusammengemischt. Da hat er dann plötzlich erkannt, okay, ich kann jetzt erstmal verschiedene Menüs machen. Ich habe dann irgendwie Leber mit Kartoffel, Rind mit weiße Geier was und lauter verschiedene Sorten. Hat sich dann auch mal ein bisschen umgeschaut, so, okay, gut, wie sind die ganzen Konkurrenzverpackungen, alle sind bunt und alles Mögliche. Wie wird meine Verpackung? Hat er sich eine weiße Verpackung einfach genommen, Loch reingeschnitten, Zellophanpapier, damit der Kunde auch weiß, was er kauft. Das hat er dann irgendwann dem Kunden präsentiert, der davon bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste und der war begeistert. Und irgendwann kommt halt natürlich bei so einer Nummer die Frage, ja, wie heißt denn das eigentlich? Da hat mein Vater damals ganz locker gesagt, weißt du was, ist doch einfach, nimm mal Katzenschnauz. Waren sie alle einverstanden, alles super, wurde, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren wurde das Produkt tatsächlich zum Marktführer. Und wie es dann halt natürlich bei solchen Unternehmen so ist, heißt dann immer, alles klar, hier über Deutschland hinaus, wir haben Europäisierung, Internationalisierung. Hat dann auch alles irgendwo geklappt. Bis zu dem Zeitpunkt, als es dann alles vorgestellt wurde und dann kam jemand, ein Italiener, und hat halt gefragt, sag mal, wie soll ich denn das eigentlich aussprechen? Ein Franzose auch, das kann ich doch gar nicht aussprechen. Und da hat sich mein Vater natürlich erstmal geärgert, von wegen, ach Manfred, hättest ja daran denken können, das vielleicht mal zu überprüfen, ob die das überhaupt sprechen können. Dann ist aber noch jemand anderes gekommen und zu diesem Zeitpunkt hatte mein Vater halt natürlich noch keine Ahnung, dass das existiert. Der hat zu ihm gesagt, hör mal zu, das kann man nicht schützen lassen, weil der Name ist beschreibend. Das heißt, jeder kann den benutzen. Damit war das Ding natürlich erstmal tot. Er ist zurück in sein Auto gegangen und hat ein Stück aus dem Lenkrad gebissen vor lauter Wut. Und hat sich irgendwann mal die Frage gestellt, wie kann es denn eigentlich sein, dass ich jetzt beispielsweise in Deutschland, in Frankreich oder in England bin und wenn ich einen Chivas bestelle, dann bekomme ich den auch. Wenn ich irgendwo hingehe und ich hätte gerne Aspirin, dann kriege ich die auch jetzt einfach mal als Beispiel. Und so dann langsam mal auf den Gedanken gekommen, es muss ja irgendwie einen Grund und einen Weg geben, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern und Sprachen dennoch unter einem Begriff das Gleiche verstehen. Und da hat es dann plötzlich bei ihm angefangen zu rattern. Jetzt einfach mal fast forward mal ein paar Jahre, ist dann irgendwann hingegangen, hat sich das sehr, sehr gut überlegt und war fest überzeugt von seiner Idee, mit der er halt damals sehr, sehr belächelt wurde, als es hieß, hört mal zu, der Name muss doch gar nicht sagen, was das Produkt macht. Er wurde natürlich ausgelacht durch alle Riemen. Hat sich selbstständig gemacht und hat dann angefangen, Kunden zu akquirieren. Natürlich damals halt ganz klassisch Klinkenputzen. Irgendwann war es dann so, dass er ein Buch veröffentlicht hat. Das war damals Brand News mit dem Spiegel Verlag zusammen. Das war innerhalb von ein paar Wochen komplett ausverkauft. Und dann ist die Firma Opel irgendwann auf ihn zugekommen. Hat angerufen in seinem kleinen Büro, wo er war, damals noch in Frankfurt. Hat nichts gehabt außer einen Tisch und einen Gartenstuhl. Und auf eben jenem Tisch hat er dann natürlich getanzt, als plötzlich Opel angerufen hat. So, ja, Sie sind doch der Gotthard. Sie machen doch das und das. Er hat gesagt, ja. Haben die ein bisschen geschwätzt. Damals ging es darum, die haben einen Nachfolger für den Opel Ascona gesucht. Und da haben sie mit dem geredet, er hat sich vorgestellt und dann hieß es irgendwann, alles klar, dann geben sie mal ein Angebot ab. Hat ein Angebot abgegeben, zum damaligen Zeitpunkt halt natürlich noch sehr, sehr niedrig. Und dann hat Opel zu meinem Vater gesagt, Herr Gott, nee, das ist uns zu teuer. Und da hat er, wie er immer sagt, eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens getroffen und hat gesagt, nee, lieber gehe ich raus und kehre die Straße, als dass ich den Preis drücke. Jo, Opel hat abgelehnt, natürlich große Enttäuschung, weil ich meine, man wird natürlich irgendwo nervös, die Strecken, die man fahren muss, gehen immer höher, der Kontostand geht immer niedriger. Knapp 6 Wochen später hat wieder das Telefon geklingelt, war wieder Opel dran, hat gesagt, ja, Herr Gotthard, Sie kommen können, wir haben es durchbekommen. Also im Klartext haben wir mal 6 Wochen lang rumprobiert und haben nichts gefunden. Dann war es so, dass er halt natürlich seine Präsentation gehalten hat. Er hat alle seine Recherchen gemacht, das ganze Handwerkliche, was dazu kam, und ist dann hingegangen. Das war damals noch sehr, sehr ungewöhnlich. Das war in der Zeit, wo Computergrafiken erst anfing. Und hat sich mit einem Bekannten von ihm, der sich da sehr, sehr gut auskannte, halt so visuell einen Opel vom Heck her so zusammenbauen lassen. Dann ist er in die Präsentation rein, hat den Namen präsentiert, fanden sie gut, und dann hieß es plötzlich, Herr Gotthard, Sie müssen das vom Vorstand präsentieren. Da hat er natürlich geschwitzt, wie weiß der Geier was, zum damaligen Zeitpunkt halt wie er immer sagt, der kleine Manfred vom Dorf soll plötzlich hier bei Opel vom Vorstand präsentieren. Das war natürlich ein Riesending. Da ist er rein, hat seine Präsentation angefangen und hat dann das Chart mit dem ersten Namen visualisiert, da kommen wir später nochmal drauf zurück, das ist ganz, ganz wichtig, auf die Leinwand geworfen. Das Original-Chart habe ich noch, das kann ich dir noch zusenden.
Okay.
Da war erstmal Stille und irgendwann hat einer die Hand gehoben. Hat mein Vater natürlich gesagt, komm, hier, komm, kannst gleich zusammenpacken und dann kannst du abzischen. Und da haben die gesagt, weil die dieses visualisierte Bild gesehen haben, Herr Godder, unsere Scheiben beim Auto sind aber nicht so blau. Und einen Auspuff haben wir auch. Aber der Name gefällt uns.
Okay.
Genau, und das war damals dann die Geburt des Opel Vectra. Und dann ist halt natürlich was passiert, womit mein Vater nie gerechnet hat. Da ist dann plötzlich Autobild und laute Zeitungen und Interviews und alles auf ihn zugekommen. Und das war im Prinzip der Start des Unternehmens. Und das jetzt bald seit knapp 40 Jahren tatsächlich beständig ist.
Also erstens eine sehr beeindruckende Geschichte. Und für mich sind da auch so ziemlich viele verschiedene Nuggets drin, auf die ich jetzt gern mal so, nicht auf alle wahrscheinlich, aber auf das eine oder andere gern mal eingehen möchte. Mhm. Das allererste, was für mich jetzt hier so drin war, ist diese Idee zu sagen, egal ob ich jetzt von einem Kunden beauftragt worden bin oder nicht, aber ich gucke mir jetzt meine Produktlandschaft an, also sprich jetzt mal hier von dem Futtermittelproduzenten für Katzenfutter. Ich schaue mir mal an, was ich aus Konsumentensicht jetzt eigentlich mit diesem Produkt anstellen würde, unabhängig davon, dass es schon einen Auftrag geben könnte. Und mir so viel Zeit zu nehmen und Gedanken zu machen und dann erst auf das Unternehmen zuzugehen und zu sagen, Leute, ihr habt mich zwar nicht beauftragt, aber ich habe mir mal euer Produkt angeschaut, ich habe das mal ein bisschen verändert. Und ich könnte mir super vorstellen, dass das bei euren Kunden definitiv auf ein großes Feedback stößt, auf eine positive Reaktion stößt. Wollt ihr euch das mal anschauen? Also zuerst eine Aktivität ansteuern, nachher dann auch mit einem, ich sag's mal, natürlich mit einer guten Präsentation den Kunden aufsuchen, schon etwas in der Tasche haben, ohne dass der Kunde danach gefragt hat und damit auch mal einen Kunden auf eine sehr positive Art und Weise zu überraschen. Ja, was ja in eurem Beispiel dann, jetzt mal unabhängig von dem Thema, ob jetzt der Name in Italien oder in Frankreich gut ausgesprochen werden konnte, aber wenn das in einer Region dann zu einer Marktführerschaft führt, dann zeigt das auch, dass manchmal die Aktivität, ohne dass man sofort schon dafür beauftragt wurde oder dass man sofort schon Geld dafür bekommen hat, definitiv auch mal hilfreich sein kann, um einen ersten großen Kunden zu akquirieren. Das war so für mich so eines dieser absoluten Nuggets. Ja. Das zweite Nugget war gerade für mich, trenne die Produktbeschreibung vom Namen. Also, dass ein Name die Zeit überdauert, ohne dass dieser Name das Produkt tatsächlich beschreibt. Und das ist ja aber eine eurer absoluten, eurer absoluten Kernbotschaften. Ein Name muss ja die Zeit überdauern können. Ein Name muss weltweit bei den Leuten sofort eine Visualisierung zu einem bestimmten Produkt herleiten können. Wie seid ihr tatsächlich auch nochmal auf diese Idee gekommen, dass man wirklich die Produktbeschreibung vom Namen trennen kann oder sollte vor allen Dingen?
Naja, also ich sag's mal so, was den Part angeht, ist es einfach so, wir machen das tatsächlich jeden Tag in Person, ohne dass wir es eigentlich merken. Das ist, wenn wir beide uns jetzt gegenüber sitzen, wir unterhalten uns wunderbar und dann tauschen wir Visitenkarten aus. Auf der Visitenkarte steht oben das Unternehmen und darunter steht unser Name, also Sven Lorenz, Julien Gotter. Aber jetzt ist es nun mal so, dass unser Name ja nicht aussagen kann, was wir machen. Du könntest beispielsweise ein Bäcker oder ein Friseur sein, ich könnte Bauarbeiter oder Metzger sein. Unser Name kann einfach nicht sagen, was wir tun. Also wie ist es? Unter unserem Namen steht unsere Funktion. Das heißt, sobald wir diesen Namen lesen und die Funktion darunter, verbinden wir das, was darunter steht, diesen Inhalt und laden den oben stehenden Namen damit auf. Das andere ist halt natürlich, umso beschreibender ein Name ist, hat es im Endeffekt immer zwei Resultate. Erstens, die Schutzfähigkeit, die geht in den meisten Fällen wirklich brachial den Bach runter. Oder man versucht das Ding irgendwie so grotesk zusammenzuwurschteln, dass man dann am Ende noch irgendwie was Schutzfähiges hat, der Name aber dermaßen von irgendwo abstrakt ist, und mit abstrakt meine ich wirklich nicht gut, dass das eigentlich auch schon wieder eine Lachnummer ist. Das heißt, über was wir hier reden, sind artifizielle Namen, und das muss auch mal ganz klar gesagt sein, Kunstnamen, aber Kunstnamen bedeutet ja nicht einfach nur irgendwas Künstliches, womit man keinen Bezug zu hat, sondern Kunst ist ja was sehr, sehr Emotionales. Weil im Endeffekt ist es ja so, der Name ist letztendlich mitunter der erste und auch emotionalste Berührungspunkt mit einem Produkt oder was auch immer dann diesen Namen trägt, den man haben kann. Und am Ende ist es dann so, der Name, der kann perfekt sein. Der kann in jedem Land der Welt durchgehen. Der kann in den Warenklassen, in die er eingetragen werden soll, durchgehen. Alles toll. Aber wenn dir der Name nicht gefällt, wirst du ihn zum Schluss auch nicht nehmen.
Ich glaube, es gibt ja so unglaublich viele Dinge zu beachten, gerade wenn, ja, ich sag mal, du dir jetzt einen Namen ausdenkst, der vielleicht sogar einer, nennen wir es mal, einer Sprache entlehnt ist, die hier gar nicht gesprochen wird, dann musst du ja auch darauf achten, dass du, ich sag's mal, nicht plötzlich einen Begriff produzierst, der in irgendeinem anderen Land dieser Welt, in deren Sprache, ja, etwas ganz anderes bedeutet. Ich glaube, da hat's mir auch gerade, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ja schon mal so eine Richtung gegeben, dass sowas ja auch vorkommt, ne? Dass man sich so einen Namen gibt, der dann tatsächlich zu Irritationen führen kann, weil er in irgendeiner anderen Landessprache, nicht so ganz salonfähig ist.
Ja, definitiv. Also ich glaube, eins der bekanntesten Beispiele, die existieren, ist von Mitsubishi, der Pajero. Da sage ich jetzt mal öffentlich nicht, was es bedeutet, aber im südamerikanischen Raum ist es wirklich eine sehr, sehr hübsche Beleidigung. Dann hat man halt auch, was man tatsächlich nicht meinen sollte, ja vor nicht allzu langer Zeit den leider Fehltritt von Audi mit ihrer Elektrosparte, mit dem e-tron in Französisch, also tatsächlich im Nachbarland und ein sehr, sehr umsatzstarkes Land von dem Unternehmen, bedeutet ja e-tron eigentlich so viel wie Hundekot. Ist auch nicht wünschenswert. Und da gibt's noch einige andere Beispiele.
Okay, also es ist wichtig, dass man genau recherchiert, was man sich da ausdenkt und ob das zumindest zu irgendwelchen Missverständnissen führen kann. Okay. Aber jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, Julian. Wie nähert ihr euch eigentlich so einer Namensgebung? Also du hast ja wirklich ein paar sehr prominente Beispiele gebracht, ja, mit dem Panamera, mit dem Cayenne. Das sind ja, also gerade ein Cayenne, sag mal, hat ja zum Beispiel ja auch irgendwie eine Vorgeschichte in der indianischen Kultur beziehungsweise in der Stammesbeschreibung von irgendwelchen, sag mal, indianischen Stämmen in Nordamerika. Wie geht man an sowas ran? Also was ist für euch wichtig, aus einem Produkt herauszuholen, oder was müsst ihr über das Produkt wissen, damit ihr eine Verbindung zu diesem Produkt herstellen könnte, damit bei euch dieser kreative Prozess in Gang kommt, mit dem ihr dann auch auf eine Namensfindung geht?
Also zwei Sachen sind da für uns extrem wichtig. Das erste ist zuhören. Wir müssen unserem Kunden zuhören, zuhören, zuhören. Weil letztendlich in dem ganzen Prozess ist es so, dass wir hier am Schreibtisch sitzen und wir müssen, wie unser Kunde fühlen und wie unser Kunde denken. Das andere ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Talent, was wir haben, ist tatsächlich, wir versuchen immer die Seele des Produkts herauszufinden. Also wenn man mal von dem emotionalsten Produkt ausgeht, was wir uns kaufen können, und das ist einfach ein Auto, dann müssen wir die Seele dessen finden, weil ein Auto, das hat ein Augen, das hat ein Hintern, ein Ohren, ein Gesicht, das hat Beine. Das ist wie ein Mensch. Und da ist es so, dass wir einfach so wirklich ein Gespür dafür kriegen müssen. Wenn wir ein Auto benennen, da heißt es für uns, schließt uns mit dem Ding ein, von mir aus nehmt unsere Handys, aber wir müssen uns da reinsetzen, mal übers Lenkrad fühlen, das Armaturenbrett streicheln, uns auch mal einfach frontal vors Auto legen, einfach mal neben das Auto legen, auch einfach mal die Heckstoßstange entlang so richtig, also tatsächlich auch haptisch fühlen, was macht dieses Auto mit uns. Genauso ist es aber auch bei anderen Produkten, wo man jetzt nicht so haptisch vorgeht, sondern einfach dieses Zuhören, was das Unternehmen sagt. Was möchte das Unternehmen uns mitteilen? Weil es ist ja so, es gibt halt auch manche Produkte, die sind jetzt einfach nicht so emotional. Also wenn ich jetzt mal im Vergleich setze, wenn wir in unserem Auto sitzen, es liegt Schnee im Winter und wir fahren da, die Reifen drehen ein bisschen durch, da tätscheln wir unser Auto, da bauen wir eine Verbindung auf und sagen, komm schon, das schaffst du noch, das kriegen wir hin. Also es ist wie so ein richtiger Kompagnon. Aber bei Waschmittel geht jetzt natürlich keiner hin und streichelt die Verpackung und sagt, hey, jetzt komm, jetzt bitte wasch meine Unterhose sauber. Er macht ja keinen. Das heißt, für uns ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Deswegen machen wir das immer sehr, sehr gerne. Das war während der Pandemie natürlich ein bisschen blöd, dass wenn wir uns mit Kunden zusammensetzen, fahren wir zu dem Kunden hin und wir möchten zu dem Unternehmen hin. Wir möchten in einem Raum sitzen. Wie es ja manchmal so schön heißt, noch den Stallgeruch kennenlernen. Mhm. Weil es ist ja so, dass es ja nicht nur ums Produkt geht, weil das Produkt entscheidet ja nicht, wie es heißt, sondern die Menschen, die uns beauftragen, entscheiden das letztendlich. Die müssen viele Faktoren berücksichtigen, wir müssen viele Faktoren berücksichtigen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise in ein Unternehmen reingehen und da kommt der Chef rein, fehlenden Schrittes und ist ganz progressiv, alles wunderbar, man hört dem 5 Minuten zu, merkt aber, im Inneren ist es eigentlich das komplette Gegenteil, ein sehr, sehr konservativer Typ. Dann ist es halt so, ich könnte dem natürlich die ausgeflipptesten Namen vorschlagen, aber am innersten würde der die wahrscheinlich einfach nicht approven in dem Sinne, weil er sieht sich natürlich gerne so, beziehungsweise möchte so gesehen werden, aber im Inneren fühlt er anders. Das heißt, das ist auch nochmal ein großer Punkt, der die Namensgebung bei uns beeinflusst, in welche Richtung wir da immer tendieren.
Okay. Wenn ihr euch jetzt tatsächlich mit so einem Produkt mal eingeschlossen habt, ne, du hast mir das mal beschrieben, so mit dem Porsche, ja, wo ihr euch dann tatsächlich, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, hinsetzt, ins Auto reinsetzt, mit dem Auto irgendwie eine längere Zeit alleine seid, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dann ist das ja, ich sag mal, der haptische Eindruck, ne? Aber prinzipiell ist ja aber auch die Frage so, woher nehmt ihr, also ist das wirklich nur ein Talent oder habt ihr da auch eine Technik entwickelt, dass dann praktisch so das, was emotionalisiert werden kann, auch zum Beispiel in der, ja, ich sag's mal, in der Wortfindung wiederkehrt. Also ich würde es mal so beschreiben, es gibt Worte, die kannst du, oder Firmenbezeichnungen, die kannst du kaum aussprechen und die klingen auch nicht wirklich attraktiv, sexy oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie mal was dahingeklaubtes aus den Anfangsbuchstaben von den ursprünglichen Gründern zum Beispiel. Ja, aber ein Wort soll ja auch einen Klang haben. Ein Produktname soll ja auch, ja, ich sag's mal, auf der Zunge zergehen oder irgendwie zumindestens ja auch im Aussprechen attraktiv sein. Habt ihr da irgendwie eine Technik für, wo ihr sagt, ja, also so gehen wir dann auch an das Thema ran oder fällt's euch dann irgendwann einfach tatsächlich ein?
Also die Frage, die kriegen wir sehr, sehr oft gestellt und es klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber wenn man uns fragt, ja, wie kommen wir denn da drauf? Wie machen wir das? Dann vergleichen wir das immer ein bisschen wie, wenn du jetzt vor einem Picasso stehst, also vor einem Gemälde und du fragst ihn, warum ist das Blau so blau? Weil es ihm gefallen hat. Also es gibt ja tatsächlich keine richtige Symptomatik in der eigentlichen Namensfindung, wo wir sagen können, wir haben jetzt eine gewisse Technik, wir haben jetzt eine gewisse Checkliste. Es ist einfach irgendwo ein Gespür. Wie ich das manchmal ganz gerne beschreibe, ist, ich habe sowas wie eine grobe Melodie im Kopf, wie ich möchte, dass der Name zum Schluss klingt. Mhm. Dann muss ich halt anfangen, dem Ganzen irgendwo dieses Gesicht zu verleihen. Aber dieses von der Melodie bis zum Namen, das zu erklären, ist eigentlich nicht möglich. Das ist einfach eine wirklich kreative Nummer. Und da gibt's leider Gottes keine Checkliste für.
Also halten wir mal fest, es ist ein intuitiver Prozess, ja, durch den du dich da selber leitest und dann kommt da ein Produkt raus oder ein Name raus und dann wird der präsentiert. Jetzt interessiert mich natürlich direkt, entwickelt ihr mehrere verschiedene Namen für ein Produkt und der Kunde sagt dann, der klingt für mich jetzt irgendwie am besten oder läuft es darauf hinaus, dass ihr sagt, also das ist der finale Name, da gibt's auch keine Alternativen zu, so würden wir das Kind nennen und dann präsentiert ihr nur diesen einen Namen oder müsst ihr euch schon auch verschiedene Versionen einer Produktbeschreibung ausdenken?
Nein, also einen Namen alleine präsentieren wir nicht. Es gab mal einen Vorfall tatsächlich, wo wir das gemacht haben, aber man muss ganz klar sagen, wenn wir jetzt hingehen würden, wir präsentieren beim Kunden nur einen Namen und sagen, ja, so und so ist es, Da bin ich ehrlich, das wäre schon sehr, sehr arrogant von uns. Und so sind wir nicht. Wir präsentieren in der Regel immer zwischen 4 und 6 Namen. Unter diesen 4 bis 6 Namen ist halt eine persönliche Präferenz dabei und die müssen wir dem Kunden einfach vortouren. Das hat einfach damit zu tun, durch die Zeit, wo wir uns einfach mit dieser Namensgebung in diesem Projekt befassen, entwickelt man persönlich halt einfach irgendwo einen Liebling. Das muss nicht gedrungen durch sprachliche Checks oder Recherchenergebnisse sein, sondern einfach, das gefällt einem selber am besten. Ob das dann beim Kunden so ist, ist wieder eine andere Geschichte, wobei man sagen muss, wirklich, in den häufigsten Fällen ist unsere Präferenz auch die Präferenz des Kunden. Aber wir entwickeln immer zwischen 4 und 6 Namen. Was ich dazu sagen muss, ist, natürlich entwickeln wir sehr, sehr viel mehr Namen pro Projekt. Aber in der eigentlichen Präsentation sind es immer 4 bis 6, hat nämlich folgenden Grund. Wir präsentieren keine Namen, die nicht recherchiert sind, also keine Chance haben. Heißt, wir machen immer eine Vorabrecherche, sowohl sprachlich als auch auf den gängigen Portalen, was Warenklassen angeht. Da sortiert sich ja schon mal einiges aus, weil nur weil mir jetzt beispielsweise ein Name einfällt, der mir gut gefällt, heißt ja nicht, dass niemand anderes auf diesem Planeten beispielsweise vor 20 Jahren die gleiche Idee hatte oder was Ähnliches eingetragen hat in der gleichen Warenklasse, wo ich Probleme kriegen könnte. Das heißt, hier selektieren wir schon mal aus. Dann geht das Ganze zum Patentanwalt unseres Kunden, weil der kann und auch rechtlich gesehen einfach darf nochmal ganz anders recherchieren als wir. Mit dem stimmen wir die Ergebnisse ab. Und meistens ist es dann so, dass eben so zwischen 5 und 7 oder 8 Namen zum Schluss dort bleiben, die zurückkommen, wo unsere Recherchen positiv waren, wo auch die Recherchen des Patentanwalts positiv waren, die er freigeben kann für eine Präsentation. Und dann liegt es eigentlich nur noch an uns, und das ist halt dann wiederum der schwierigste Part, uns eben in diesem Moment in unseren Kunden hineinzuversetzen, unser Kunde zu sein und dann eben diese Auswahl zu treffen von den Namen, die in die Präsentation sollen. Mal aus folgendem Grund. Ich kenne viele Leute, die mir da erzählt haben, die haben mit Agenturen zusammengearbeitet, die haben dann Namenslisten bekommen mit 40, 50 Namen drauf, wo es heißt, sucht euch aus. Also von so einem Schinken wird man einfach nur erschlagen, wenn man sieht, das sind halt mehrere DIN A4 Seiten, auf denen einfach nur Namen stehen, hat man eigentlich ja schon keinen Bock mehr. Also wenn jemand zu mir kommt und mich für eine Namensgebung beauftragt, dann, wenn ich mich jetzt in den Kunden hineinversetze, ist ja dem seine Erwartung, okay, das ist etwas, da sind die voraussichtlich die Besten drin. Deswegen engagiere ich die, deswegen beauftrage ich die, weil die können das besser als ich. Also möchte ich das ja auch von denen haben. Also es wird outgesourced, was ja natürlich der optimale Grund dann ist, beziehungsweise auch die optimale Entscheidung. Deswegen, also wir machen beispielsweise, kurzer Zwischeneinwurf, auch keine Logos oder CIs, weil es gibt andere, die sind länger etabliert, es gibt andere, die können das viel, viel besser, und nur weil wir das mit der Namensgebung so gut können, können wir das andere nicht automatisch auch. Wir positionieren uns bei der Namensgebung, da drin sind wir Spezialisten, die anderen Sachen, das können andere besser.
Was ja auch gut ist, ja. Lieber eine Sache richtig gemacht, als viele Sachen falsch.
Genau. Ich glaube, der Ilvi hat es ja damals gesagt, positioniere dich so spitz wie möglich, sonst fährst du vorbei wie ein Schiff in der Nacht.
Okay, schöne Beschreibung. Was mich jetzt gleich mal interessiert ist, jetzt hast du ja verschiedene Beispiele angeführt für sehr bekannte Namen. Und du hast ja auch schon erklärt, warum das wichtig ist. Aber jetzt gib mal so meinen Hörern mal so vielleicht auch eine kleine Idee so von deinem Gefühl für den Markt. Wie viele, wenn wir es mal in Prozent ausdrücken, wie viel Prozent der Unternehmen, nehmen wir mal Deutschland als Wirtschaftsstandort, beschäftigen sich denn tatsächlich ernsthaft mit der Bedeutung eines Namens für ein Produkt, mit der Bedeutung eines Namens, ich sag mal, auch für eine langfristige Etablierung dieses Produkts? Wie viele geben dafür Geld aus? Und wie viele nutzen eigentlich die Chance, die da drin liegt, nicht?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also was ich weiß, ist, die wenigsten, also damit meine ich jetzt auf jeden Fall mal mehr als die Hälfte, mehr als 50%, beschäftigen sich eigentlich wirklich mit der Wichtigkeit des Namens. Weil alle schreien, sobald es, gehen wir mal in die Technologiesparte, sobald es um neue Produkte geht, von Innovation. Und das Erste, was dann natürlich quer durch den Raum gebrüllt wird, oh, Patent, Patent, wir brauchen Patent, Patent, Patent. Ist ja auch richtig, ist ja auch alles schön und gut. Aber ein Patent läuft nach 20 Jahren aus und dann kann der Wettbewerb, ohne eigentlich auch nur wirklich in Gänsefüßchen einen Cent dafür auszugeben. Dieses Ding kopieren, macht einen anderen Namen drauf, der muss ja dann nicht so gut sein, weil es ist ja eigentlich nur eine Kopie, sind billiger im Markt und davon lebt ja der ganze Generikamarkt. Und was die Unternehmen dann vergessen, ist, dass der Name selber eigentlich das wertvollste Vermögen ist, was dieses Unternehmen haben kann. Natürlich, das baut sich durch Produktpalette, natürlich auch durch das Einhalten der Versprechungen, die das Unternehmen gibt, alles auf. Aber der Name selber ist das Vermögen selbst. Wenn man mal auf die Börse schaut, auf die ganzen Indexe, was es da gibt, nehmen wir mal Coca-Cola. Ich glaube, die haben ja einen Marktwert von, ich weiß es gerade gar nicht mehr, irgendwie 80, 90 Milliarden US-Dollar. Und wenn man das halt mal runterbricht, ist, sagen wir jetzt einfach mal 90 Milliarden. Ich müsste jetzt 90 Milliarden US-Dollar bezahlen für 8 Buchstaben und einen Bindestrich. Weil alles, was Coca-Cola macht, könnte ich, wenn ich jetzt natürlich dieses Investitionsvolumen hätte, auch machen. Aber ich dürfte mich nicht Coca-Cola nennen. Und im Zweifelsfall greifen die Leute zu Coca-Cola. Das heißt, der Wert, der im eigentlichen Namen steckt, der wird häufig leider nicht erkannt. Das Potenzial wirklich zu nutzen, da ist es jetzt ein bisschen schwierig für mich, das in Zahlen zu fassen, weil ich habe gemerkt, es geht jetzt langsam wieder hoch, dass die Leute erkennen, in was für einem, also was für ein Potenzial ein Name hat, schießen sich aber leider zu sehr auf Trends ein. Dass jetzt momentan alles mit X ist oder alles mit Y oder einfach nur ein normaler Name, der ein bisschen anders geschrieben wird, dass man halt die Schutzfähigkeit drauf bekommt, aber ausgesprochen trotzdem genauso klingt wie das Wort, was man eigentlich haben will. Ich nehme da immer gern diesen Scooter-Hersteller, ich glaube so Leihscooter, so das elektrische Pendant zu diesen 50 Kubiks, die nennen sich Felix, aber anstatt mit I schreiben sie sich mit einem Y. Also das ist jetzt für mich nicht wirklich ein Markenname, muss ich sagen.
Okay, also ich glaube ja zumindest, dass gerade wenn du im Markt einen bleibenden Eindruck hinterlassen willst, dann macht das schon Sinn, tatsächlich auch auf den Namen zu achten. Ich glaube allerdings auch, dass für viele, naja, ich sag's mal, die Investition und das, was sich daraus ergibt, eigentlich noch gar nicht greifbar ist, weil es in weiter Ferne ist. Ne? Weil nehmen wir mal den Vectra, als der Vectra rauskam, dann musste dieser Name ja zunächst erstmal und das Volk, wenn du so willst. Ja, da gibt es natürlich auch den optischen Eindruck des Fahrzeugs. Es gibt die Opel-Fans, es gibt die Opel-Käufer, die grundsätzliche Kundengruppe von Opel. Aber damit sich so ein Name auch über viele Jahre durchsetzt, muss der natürlich auch erstmal eine Zeit lang im Markt existieren und eine positive Verbindung für die Menschen erzeugen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für viele natürlich etwas ist, wo sie die Fantasie nicht entwickeln. Was ist eigentlich, wenn wir uns mit diesem Namen dann am Markt tatsächlich über eine lange Zeit etabliert haben? Wie viel Wert hat denn dieser Name eigentlich? Und vielleicht auch vor dem Hintergrund einfach die Investitionen scheuen, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen und dann einfach irgendetwas kreieren, was vielleicht nicht so eine hohe Halbwertszeit hat, wie ein professionell ausgewählter Markenname.
Ja, definitiv. Also Ich bringe da immer gern zwei Beispiele. Also das eine, das richtet sich jetzt vor allen Dingen einfach mal an die Investoren als auch an die Startups. Natürlich sind es da Investitionen von dementsprechend, die jetzt nicht so gering sind. Aber, und deswegen sagen wir das immer, ihr müsst langfristig denken. Ihr müsst genauso denken für diesen Namen, wie ihr für euer Unternehmen denkt. Oder auch bei den Investoren für die Unternehmen, die ihr investiert. Weil wie ist es denn? Ich gründe ja jetzt kein Startup mit dem Ziel, ich möchte es jetzt so 3-4 Jahre lang machen und danach habe ich keinen Bock mehr. Nee, wenn du da richtig Herzblut reinsteckst, dann soll dieses Baby ja lange da sein. Im Optimalfall 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, in was für einer Branche man sich befindet. Und über diesen Zeitraum muss man sich ja auch dann mal einfach direkt am gleichen Punkt Gedanken machen. Ja, okay, will ich jetzt nur in Deutschland stattfinden? Wie sind denn eigentlich, wenn es funktioniert, auch wenn wir jetzt gerade erstmal nur Luftschlösser bauen, aber wir bauen sie ja, um sie zum Schluss zu erreichen im Optimalfall, wo möchte ich denn noch hin? Möchte ich jetzt nur in der Dachregion bleiben? Möchte ich nach Europa, komplett Europa abdecken? Möchte ich international sein? Wobei ich immer sagen muss, international ist so ein Begriff, der leider sehr, sehr inflationär benutzt wird. Ich habe oft Anfragen, wo es heißt, hier der Name, der muss international funktionieren. Und da frage ich einfach, ja, okay, gut, vertreibt ihr auch in Zimbabwe? Und da heißt es nein, da sage ich, gut, dann sind wir schon mal nicht mehr international. International ist nochmal ein Unterschied, weil wir immer sagen, macht eine Länderliste, kategorisiert, Priorität 1, Priorität 2. Da kommen alle Länder rein, in denen ihr aktuell seid oder wo ihr noch hin wollt. Ob das dann zum Schluss nach 5 Jahren, nach 10 Jahren oder überhaupt passiert, das liegt natürlich am Unternehmen selbst, wie die Expansionspläne sind, wie die Umsätze sind und das alles, was da dazugehört. Aber die Absicherung ist da, dass die mit dem gleichen Namen in einem anderen Land auch stattfinden können. Und vor allen Dingen ist es ja dann so, die treten in ein neues Land ein. Da können die Werte halt natürlich ein bisschen schwanken, weil man da noch keine Erfahrung hat. Aber sobald die da beispielsweise googeln und sie finden dieses Produkt auch irgendwo anders, dann ist es schon mit Werten aufgeladen. Das heißt, es gibt eine Referenz dazu. Wenn man jetzt aber hingeht, man hat 5 Länder abgedeckt, will ins 6. gehen, aber da muss man dann einen anderen Namen verwenden, weil der Name halt nicht funktioniert, fängt man in diesem Land nochmal von 0 an. Weil der Name hat noch keine Werte, mit denen er aufgeladen wurde. Er hat keinerlei Referenz. Und, das muss man auch mal ganz klar sagen, für das Unternehmen, es sind ja einfach auch nochmal extra Kosten, die zukommen. Weil dieser zweite Unternehmensname, der muss ja gehalten werden. Das Markenrecht muss ja andauernd nach 5 Jahren verlängert werden. Das heißt, es ist ja dann nicht nur ein Name, der diese Kosten dann mit sich zieht, sondern es sind plötzlich 2, also verdoppelt. Das ist natürlich auch wieder ein Kostenfaktor. Hm.
Ich denke also drüber nach. Das ist, ja, ich sag mal, für mich jetzt gerade spannend. Es gab mal, ich kann dir aber nicht mehr die Modellbezeichnung sagen, es gab mal eine Zeit, da gab es praktisch von Renault, von Opel und ich glaube noch von einer dritten Marke, denselben, na, ich sag's mal Bus, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, also so denselben Van in der gleichen Ausführung mit 3 unterschiedlichen Namen. Mhm. Wie funktioniert sowas dann eigentlich? Also ein Joint Venture kann ich mir vorstellen und man baut im Prinzip das wirklich das baugleiche Produkt, nennt das 3-mal anders für 3 verschiedene Hersteller. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die Skihersteller. Ja, also alle Ski, ob es Salomon, Atomic, Heat oder wie sie alle heißen, kommen ja alle aus demselben Unternehmen. Ja, die werden halt alle nur für andere Brands gebaut, sind aber eigentlich baugleiche Produkte. Wie geht das zusammen, so aus eurem Blick?
Naja, also für mich ist es so, erstens natürlich vom Unternehmen selber aus finanzieller Sicht gesehen sehr klug, weil man spart sich enorme Kosten bei der Entwicklung ein. Wir haben es erst, ich weiß gar nicht mehr wann, jetzt seit das Facelift da ist, sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber die Vorgeneration hatten wir es auch im Automobilbereich. Und zwar gibt es den Toyota, ich glaube GT86 heißt der, und das baugleiche Pendant von Subaru als BRZ. Diese Autos sind identisch, es sind nur verschiedene Marken drauf. Und wie kommt es zustande? Ja, klar. Die eine Firma sagt, hört mal zu, wir können unseren Preis da und da ansiedeln, da sind wir höher als ihr, deswegen hätten wir gerne einen eigenen Namen. Die anderen sagen, ja, okay, gut, das können wir nicht, aber wenn wir jetzt die Produktion teilen und die Entwicklung, da sparen wir auch an Kosten, damit ist unsere Marge besser. Also es läuft im Endeffekt wieder drauf zurück. Der eine, der fühlt sich eher zu der Marke Toyota und den Werten, für die sie steht, hingezogen und der andere eher zu Subaru. Weil man darf nicht vergessen, der Name ist zum Schluss nur noch Transporteur von Botschaften und Inhalten. Er fasst sie in kürzester Form zusammen. Wenn ich dir jetzt sage, Ferrari, Honda, Mitsubishi, dann weißt du genau, von was ich rede. Und jeder, der diesen Namen jetzt gehört hat, weiß, von was ich rede. Obwohl keiner der Namen, egal ob durch inhaltliche oder phonetische Elemente mitgeteilt hat, welchen Nutzen er verspricht. Das heißt, wir wissen, okay, Ferrari, italienischer Supersportwagenhersteller. Und genauso läuft es dann auch im Markt ab. Die Leute sehen, ja, okay, gut, das Auto ist baugleich. Eigentlich ist nichts anders, außer das Label, das drauf ist. Aber trotzdem gibt es ja einen Grund, warum die einen sagen, ja, ich hätte aber lieber gern den von Toyota. Und die anderen, ah, ich hätte lieber gern von Subaru.
Absolut. Also ist ja noch einleuchtend. Frage natürlich an dich jetzt in diesem Moment mal, wenn eigentlich klar ist, ne? Also das, was wir jetzt alles in den letzten 30 Minuten besprochen haben, dass es eigentlich wichtig ist, dass du dir für ein Produkt auch einen guten Namen überlegst. Trotzdem aber viele Unternehmen eigentlich diesen Gedanken noch nicht so weit entwickelt haben oder vielleicht aus was für Gründen auch immer da momentan zurückhaltend agieren. So, was sind denn so für euch in der Akquise von Unternehmen beziehungsweise auch in der Verdeutlichung des Nutzens, den ihr stiften könnt, momentan eigentlich so die größten Herausforderungen, auf die ihr bei potenziellen Kunden stoßt?
Naja, oftmals ist es, das können wir selber. Weil eben dieses Bewusstsein wirklich für die Tragweite und die Wichtigkeit des Namens und was er zum Schluss verkörpert, meiner Meinung nach einfach nicht mehr so da ist, wie er mal da war. Oftmals ist es so, wir haben da entweder Kooperation mit Agenturen, das sehr, sehr oft ist, wo ich sage, es ist ja alles schön und gut, aber das sind halt Agenturen. Naming, also Branding, ist ein ganz kleiner Teil von dem, was sie machen. Das heißt, die entwickeln einen Namen, wobei ich mir bei der Konkurrenz teilweise auch angeguckt habe und wirklich sagen muss, also ich bin keiner, der irgendwas schlecht macht, deswegen nenne ich hier auch keinen Namen, wo ich aber wirklich sage, also dafür Geld zu verlangen, ist teilweise schon ein bisschen Unverschämtheit. Aber wie ist es dann? Ihr kriegt halt dann noch eine Webseite dazu, ihr kriegt noch ein Logo dazu, ihr kriegt noch eine CI dazu, alles wunderbar. Das heißt, da wird ein großer Teil abgenommen, was sonst nochmal outgesourced werden muss. Aber das Logo und alles kann noch so schön sein, wenn der Name nichts taugt, dann taugt der Name nichts. Und vor allen Dingen ist es halt auch so, wir werden oft gefragt, weil wir sitzen hier im Schwarzwald, kleines Dorf, 300 Einwohner, warum wir denn hier sind und nicht in Berlin oder Hamburg oder Köln oder Frankfurt. Grundregel Nummer 1 im Marketing ist doch, unterscheide dich. Du musst dich unterscheiden, ansonsten wirst du nicht wahrgenommen. Aber wo rennen sie denn alle hin? Da, wo alle anderen auch sitzen. Frankfurt, Berlin, Köln, Hamburg. Brauchen wir nicht. Das heißt, zum Schluss ist es halt so, man muss sich erst einmal die Frage stellen, wie wollen wir gesehen werden? Das ist eine Frage, die ich immer jedem Kunden stelle, bitte in ein oder zwei Sätzen mal aufschreiben, wie ihr denn gerne wollt, dass andere über euch reden. Weil das ist für uns schon ein sehr, sehr großer Indikator, wo wir mit der Namensgebung hinwollen. Weil man kann ja auch sehr, sehr viel spielen mit Phonetik. Also soll er jetzt hart klingen, soll er weich klingen, soll eine gewisse Melodie drin sein, soll er einen Hauch von irgendwas haben, soll er assoziativ sein. Das heißt, da haben wir schon sehr, sehr viel.
Okay. Wenn wir mal drauf schauen, jetzt so mit dem Thema Kunden gewinnen, ja, haben wir momentan auch bei vielen Produkten und bei vielen, Dienstleistungen eine relativ hohe Zurückhaltung, was das Thema Investitionsfreude von Unternehmen betrifft. Ja, viele halten ihr Geld zusammen, weil sie nicht genau wissen, wo geht denn die Reise hin, aufgrund von politischen Entscheidungen und wie wirkt sich das eigentlich auf die notwendigen Investitionen des Unternehmens aus, um im Markt zu bleiben oder um sich jetzt weiterzuentwickeln. Das erfordert ja für viele, die im Dienstleistungsgewerbe unterwegs sind, natürlich auch immer mal wieder den Gedanken, weiterzuentwickeln, wie entwickle ich jetzt meinen Vertrieb oder wie gehe ich in meinem Vertrieb jetzt sozusagen mit diesen Herausforderungen um, dass Menschen eben vielleicht auch das Bewusstsein haben, dass es toll wäre, aber jetzt eine gewisse Kaufzurückhaltung haben, weil wir eben hohe Inflationszahlen haben. Wie habt ihr das vertrieblich gelöst für euch?
Also tatsächlich, wir haben nicht großartig was anderes gemacht. Wir haben ja das sehr, sehr große Glück, dass wir einen wirklich tollen Ruf genießen und sehr, sehr viel einfach über Mundpropaganda funktioniert. Das heißt, großartig selber gemacht haben wir in dem Sinne auch an Veränderung eigentlich nichts. Was Akquise angeht, ist es für mich so, die betreibe ich immer noch, die betreibe ich auch immer noch gerne, das macht mir Spaß, weil das fordert mich, ist, das machen wir sowohl bei Akquise, aber als auch bei Kunden, mit denen wir bereits ein Projekt haben, ist, wir suchen nach Ansatzpunkten, wie wir uns unterscheiden können. Weil oft ist es so, gerade hier auch in Deutschland, wir haben fantastische Unternehmen, die tolle Produkte, auch Innovationen haben. Aber dadurch, dass sie jeden Tag damit konfrontiert sind, kommt dann irgendwann dieses, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Also typische Betriebsblindheit, ne?
Genau, leider. Und da haben wir dann wieder dieses ursprünglich bereits erwähnte Problem, dass alle Patente schreien, aber keiner mal über Namen nachdenkt, um sich zu unterscheiden. Also damals beispielsweise den Mercedes, den Actros, ohne unsere Initiative, jetzt habe ich's, hätte es den überhaupt gar nicht gegeben. 2 Jahre haben wir mit Mercedes da rumgemacht, bis sie gesagt haben, alles klar, jetzt machte mal, weil die Denke war ganz logisch. Alle LKWs heißen halt X-T12-400, weiß der Geier was. Und jetzt kommt Mercedes, natürlich als Sonderstellung Mercedes, und bringt einen LKW mit einem Namen. Das heißt, auch von vertrieblicher Sicht muss man da einfach mal ganz simpel denken. Weil wir machen doch alles für Menschen. Ganz normal für Menschen. Das heißt, wir müssen auch denken wie Menschen. Und auch, wie wir es dann vorhin hatten, so ein Name muss ja erstmal in den Markt raus. Und da befürchten alle, gerade wenn der Name jetzt nicht aussagt, was das Produkt machen soll, von wegen, aber da brauchen wir doch riesige Summen an Investitionen und Marketing, um das rauszubringen. Quatsch. Wie ist es denn? Wenn wir irgendwo sind und wir sehen was wir nicht kennen, der Mensch ist neugierig, da bleiben wir stehen und gucken uns das an. So einfach ist es. Das heißt, wenn wir einen Namen haben, der rausgeht, wo die Leute noch nicht wissen, was es heißt, und die sich dafür interessieren, da lesen sie sich weiter ins Thema rein. Und schon wissen sie es.
Und wie läuft das bei euch ab? Wenn ihr jetzt beauftragt seid, beispielsweise vom Kunden, liefert ihr erst das fertige Produkt und danach werdet ihr beispielsweise vom Kunden bezahlt? Oder habt ihr da eine Regelung, geht ja am Ende des Tages auch immer darum, so ihr im kreativen Bereich, das ist ja ein Prozess, der dauert ja eine Zeit lang. Ne? Da gibt es sicherlich Timelines, aber wenn ihr präsentieren müsst etc., aber ihr macht ja eure Arbeit, ihr habt Recherche, ihr habt Personal. Wie habt ihr das sozusagen auf der Abrechnungsseite gelöst?
Ja, also bei uns ist das eigentlich relativ simpel. Wir schreiben ein Angebot. Wenn das akzeptiert wird, sind 50% plus Mehrwertsteuer fällig bei der Beauftragung und 50% plus Mehrwertsteuer sind fällig nach Präsentation. Also ich wurde auch schon oft gefragt, ob wir nicht irgendwie mal überlegt haben mit Lizenzen und weiß der Geier was, um da halt langfristig natürlich ein bisschen mehr Cashflow reinzubringen. Das machen wir aber aus zwei Gründen nicht. Erstens würde sich ja, glaube ich, kein Kunde drauf einlassen. Zweitens hätten wir auch da keine Lust drauf. Für uns ist das so, wir entwickeln den Namen, der Kunde bezahlt ihn, der Name gehört dem Kunden, wir halten uns raus, er kann damit machen, was er will.
Okay, also ihr seid jetzt nicht so urheberrechtstechnisch dann verhaftet, dass er sagt, also lieber Kunde, ist ja unsere geistige Arbeit, unsere geistige Kreation. Wenn der euch beauftragt, dann kauft der praktisch damit auch die Rechte am Namen.
Genau, also wenn er uns beauftragt, der Kunde entscheidet sich für einen Namen, dann wird das Copyright und alles, was es gibt, an ihn übertragen. Also im Prinzip, wir treten alles ab. Es wird vor den Kunden angemeldet und so hat er im Prinzip seine Sicherheit, dass ihm der Name auch gehört. Natürlich, er kann sich dann noch einen zweiten oder einen dritten gegen ein extra Copyright-Honorar aussuchen, aber da ist das Verfahren wiederum gleich. Wenn die sich für einen Namen entscheiden, wird es vom Patentanwalt angemeldet, also die bezahlen uns, der Patentanwalt des Kunden meldet es an, somit ist es auf den Kunden registriert und alle Parteien sind damit happy und abgesichert.
Klingt fair. Jetzt mal eine Frage zum Thema Finanzen, beziehungsweise zum Thema, ja, was tut dein Unternehmen eigentlich für dich? Ich habe ja so das Credo, dass ich sage, jeder Unternehmer, der ein Unternehmen führt. Ja, jetzt bist du natürlich in der zweiten Generation schon in ein paar Fußstapfen getreten, ohne dass du das ganze Unternehmen neu aufgebaut hast. Aber ich sage immer, jeder Unternehmer muss verstehen, dass das eigene Unternehmen ja die Quelle für die zukünftige finanzielle Stabilität des Unternehmers ist. Und damit dafür sorgt, dass, ja, ich sag's mal, nicht nur die Familie, sondern auch die Generation, die danach kommt, ja, finanziell auch weitestgehend gesichert ist. Wie ist das bei dir? Hast du da über solche Themen schon nachgedacht? Hast du für dich auch, ja, ich sag mal, oder bist du so weit, dass du sagst, mein Unternehmen ist definitiv auch in meinen Augen so meine Quelle für die Entwicklung von Vermögen, für den Aufbau von finanzieller Stabilität, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben auch für mich und meine Familie, für meine finanzielle Zukunft? Oder sind das so Gedanken, wo du sagst, nee, eigentlich läuft's im Unternehmen gerade richtig gut? Über sowas denken wir jetzt weniger nach, weil, ja, momentan wir keine größeren Probleme haben.
Nö, also ich sehe das schon so, wie du gesagt hast, dass dieses Unternehmen für mich die Quelle ist. Vor allen Dingen, weil auch, wie ich es ja vorhin gesagt habe, mein Ziel ist es ja eigentlich, das auch zu machen, bis ich mal 70, 80 bin. Also ich habe auch den Plan zu schaffen, bis ich umfalle, weil es mir einfach Spaß macht.
Okay, also du bist Unternehmer aus Leidenschaft, du liebst die Aufgabe, aber du siehst jetzt nicht unbedingt das Thema, ja, das Unternehmen möglichst schnell auch, ja, an irgendjemanden zu übergeben. Logischerweise, wenn du es innerhalb der Familie auch weitergeben kannst, dann ist es natürlich auch etwas, was im, nennen wir es mal, im Familienbesitz bleibt, ja, und wo du dann nicht feststellen musst, dass, ja, irgendein Dritter mit deinem Unternehmen etwas macht, was du selbst so nie gewollt hast oder nie so gedacht hast.
Nee, ich glaube nicht. Ich muss auch sagen, hier ist es ja auch nochmal einfach ein bisschen eine besondere Form, weil klar, man könnte jetzt sagen, ich investiere jetzt im Unternehmen nochmal an verschiedenen Ecken und drehe an ein paar Stellschrauben, dann kriege ich ein schönes Angebot und verkaufe das Unternehmen. Ich muss aber sagen, es würde an sich nicht wirklich was bringen für den Käufer selber, es sei denn, er möchte die Firma kaufen und stilllegen. Weil es lebt ja davon, dass mein Vater, beziehungsweise jetzt dann auch ich in der nächsten Generation, das ja selber machen. Das heißt, diese Kreation, das ist ja was aus unseren Köpfen. Das heißt,
na klar,
ohne uns würde das in dem Sinne ja auch überhaupt nicht funktionieren. Ob das jetzt an die nächste Generation weitergegeben wird, das weiß ich beispielsweise auch noch nicht. Bei mir hat sich das als Glücksfall herausgestellt, dass der liebe Herrgott wohl wollte, dass dieses Gen, was mein Vater hatte, beziehungsweise immer noch hat natürlich, an mich weiter vererbt wurde. Aber ob das jetzt bei mir der Fall ist dann mit meinen Kindern, das weiß ich nicht.
Jetzt habe ich noch eine letzte oder nicht eine vorletzte Frage. Ja, wir sind ja jetzt schon fast eine Stunde miteinander unterwegs und wir haben schon viele Sachen besprochen. Wenn du dich oder als du dich für deine unternehmerische Karriere entschieden hast und du guckst jetzt mal so auf das Umfeld, was du hattest, ne? Du hast ja auch eine ganz normale Schule besucht, du hast auch eine ganz normale Ausbildung gemacht und bist ja mit Menschen groß geworden, die heute vielleicht alle irgendwie einen Job machen als Angestellter oder ähnliches. Was hältst du von der Aussage, dass auch dein Umfeld zu einem großen Anteil ja mit darüber entscheidet, wie erfolgreich du mit deiner Company bist oder eben auch nicht?
Zu einem großen Teil stimme ich da tatsächlich zu. Einfach aus dem Grund, also bei mir war es so, mein Vater und ich, wir haben ein unfassbar gutes Verhältnis. Eigentlich die größte Zeit meines Lebens habe ich mit ihm zusammengelebt. Er hat mich großgezogen, wir sind zusammen im Urlaub, wir gehen zusammen auf Geschäftsreise, wir schaffen zusammen eigentlich alles. Also wir haben auch unser Büro in unserem gemeinsamen Haus, alles ist hier. Und dadurch wurde ich natürlich viel, viel, viel von ihm geprägt. Und was ich immer gemerkt hatte, ich bin dadurch, dass ich so ein braver Bub war, auf mehreren Schulen gewesen. Und das weiß ich noch, ich war einmal auf einer Privatschule. Von dort bin ich dann runtergegangen, weil es gewisse Differenzen mit den Lehrern gab, um es galant zu formulieren. Und danach auf eine öffentliche Realschule. Habe mich da auch wohlgefühlt, es war alles in Ordnung. Ich habe aber irgendwo gemerkt, ich habe nie richtig Anklang gefunden. Ich bin von den Leuten nett aufgenommen worden, alles war gut, ich hatte meine Freunde dort, aber alles, was über die Schule hinausging, habe ich irgendwo mich immer, auch wenn es von denen nie beabsichtigt war, wie ein Außenseiter gefühlt. Weil ich irgendwo tief in meinem Inneren immer dieses Gefühl hatte, ich muss mehr machen. Ich weiß auch, als es dann irgendwann zum Ende hin meiner Schullaufbahn ging, da habe ich die Leute immer beneidet, also zutiefst beneidet, die gesagt haben, nee, ich mache jetzt meinen Abschluss. Und danach gehe ich hier zum Werk XY, ich mache da meine Lehre als Industriemechatroniker, danach mache ich einen Meister und das ist deren ihr Werke. Ich habe die beneidet, wie die denn sowas jetzt schon wissen können. Das war für mich ein Rätsel. Aber irgendwo war es so, dass ich habe mir das auch gewünscht, aber der Gedanke, okay, ich setze mich jetzt hier hin, dann unterzeichne ich diesen Vertrag. Und danach habe ich diese Routine, ich stehe um 6 auf, ich fahre um 7 zur Arbeit, ich habe um 11.30 Uhr oder um 12 Mittag, um 16.30 Uhr bin ich fertig, dann gehe ich einkaufen, fahre nach Hause, das mache ich 5 Tage die Woche, einmal im Jahr gehe ich für 3 Wochen in Urlaub und das war's. Es ist natürlich irgendwo ein gewisser Sicherheitsgedanke, das muss man mal ganz klar sagen, auch an jeden in der Angestelltenfunktion, als auch an jeden, der sich gerne selbstständig machen will. Es hat einen großen Reiz in der Sicherheit, einfach zu wissen, okay, ich habe, wenn ich mich gut anstelle, mein monatliches Festgehalt. Ich habe zwar ein bisschen weniger Urlaub als Selbstständiger. Natürlich hängt ein bisschen davon an, dann ab, wie man beziehungsweise wie der Laden läuft. Habe ein bisschen weniger Urlaub, aber auch in diesem Urlaub kriege ich mein Gehalt. Alles schön und gut. Ich brauche mir eigentlich keine allzu großen Gedanken machen. Und das fand ich immer irgendwo auch ein bisschen reizvoll. Aber es hat sich für mich immer angefühlt wie so eine Schlinge, die sich um meinen Hals zuzieht. Da ist nichts, was mich so richtig fordert. Also dieser Adrenalinreiz von wegen, ich muss jetzt mal irgendwas schaffen. Und zwar auf eigenständiger Basis.
Ja, ich glaube, dass, wenn du natürlich so eine Prägung mitbekommen hast, ne, so von aus dem väterlichen Unternehmen heraus, und du hast da so viel an, ich sag mal, täglichen Berührungspunkten, dann lernst du natürlich auch, ja, irgendwo selbst unternehmerisch zu denken und deine eigene Freiheit wertzuschätzen, weil du sie auch siehst, ne? Also du hast ja vorhin gesagt, dein Papa hat dich großgezogen etc. Jetzt nehmen wir mal das Thema Ferien, Einschränkungen ein bisschen außen vor, aber wenn das Unternehmen gut gelaufen ist all die Jahre, dann hast du ja schon bestimmte Erkenntnisse auch gewonnen, was den Unterschied macht zwischen, ich war mal 14 Tage in diesem Jahr irgendwo auf Mallorca, oder ich war halt mit dem Vater irgendwie 3-mal im Jahr an verschiedenen Orten und wir haben eine tolle Zeit miteinander gehabt. Und die Grundlage dafür war beispielsweise das Unternehmen, ja, und viele Gespräche, die ihr wahrscheinlich auch miteinander geführt habt, laufen anders oder liefen wahrscheinlich anders ab als Gespräche so zwischen, ich sag's mal, angestellten Eltern und dem Junior, weil das Business ist halt jeden Tag um dich herum. Es ist präsent, ja. Und gerade wenn du dann nochmal drauf schaust, wie die Ergebnisse dieser Businessarbeit aussehen, ne, da fährt eben so ein Vectra an dir vorbei oder so ein Cayenne an dir vorbei und du denkst so, wow, das ist das Ergebnis unserer Company. Das ist Familienproduktion. Ja. Dann ist das natürlich auch nochmal ein anderes Gefühl von Stolz und von Würde, was man daraus entlehnt. Wie ist das jetzt bei dir? So, wenn du jetzt so auf dein Umfeld schaust, hast du dein Umfeld jetzt mittlerweile auch so angepasst oder so verändert, dass du sagst, ja, da sind auch viele Menschen dabei, die mich erstens verstehen, die meinen Anspruch im Leben verstehen, die ja ähnlich ticken wie ich? Oder ist es eher so, dass du da ja vielleicht auch sehr zurückhaltend geworden bist in der Auswahl der Menschen, mit denen du dich oder ja, also mal umgibst oder mit denen du deine Zeit verbringst?
Nee, ich muss tatsächlich sagen, ein Stück von beidem. Also einerseits, mein Umfeld, mit dem ich mich umgebe, ist stark dezimiert, weil man muss auch mal einfach ganz klar dazu sagen, ich bin jetzt 27, ich bin verheiratet, ich habe eine wundervolle Tochter, die jetzt im Oktober 2 Jahre alt wird. Und zudem leite ich jetzt dann hier dieses Unternehmen und das ist natürlich sehr, sehr viel Stoff. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Also einerseits ist es natürlich dieser Zeitfaktor, der eine Rolle spielt, man priorisiert einfach anders. Da ist jetzt nicht so wie mit 16 Eier kommen, jetzt am Wochenende gehen wir mal in eine Bar oder weiß der Geier was, sondern dann ist man halt zu Hause bei Frau und Tochter, man kocht zusammen oder in meinem Fall halt natürlich ist man manchmal auch einfach im Büro, weil man noch was machen muss oder auch was machen will, weil einem gerade was einfällt. Mhm. Das andere ist, beziehungsweise was halt da auch nochmal eine Rolle spielt, ich wurde dann immer sehr, sehr oft gefragt von meinem damaligen Freundeskreis, dann, ah, hier, Freitagabend kommst du mit hier, Baggersee, wir grillen, was trinken, alles schön und gut. Und für mich war es dann halt immer so, ja, ich weiß, ich habe dich jetzt schon zum 4. Mal vertröstet, aber ich sitze hier gerade noch an einem Projekt, das würde ich gerne machen, beim nächsten Mal bin ich dabei. Ich bin den Leuten ja auch überhaupt nicht böse, irgendwann haben sie aufgehört zu fragen und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, ich bin da nirgendwo mit jemandem Bösen auseinander. Aber mein Grundgedanke war immer, hör mal zu, bis ich jetzt 30 und 35 bin. Auf gut Deutsch gesagt, stehe ich am meisten im Saft. Da bin ich am vitalsten und einfach auf meinem Zenit. Ich nutze genau diese Zeit eben nicht, wie alle anderen sagen, Julian, jetzt nimm dir noch mal Zeit, mit 30 kannst du dann schaffen, dann kommen eh die Kinder und dann sieht die Welt eh mal anders aus. So, nee, eben bis 30, 35, wenn ich diese ganze Leistung und Kapazität habe, so weit zu pushen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo es bei den anderen anfängt, mich schon langsam wieder ein bisschen zurücklehnen kann. Also im Sinne zurücklehnen von wegen, gut, ich habe jetzt erstmal keinen Druck, ich habe mich jetzt hier um alles gekümmert, komm, jetzt machen wir erst einmal Urlaub. Mal gucken, wie die kleine Schule hat und dann fliegen wir erstmal fort oder fahren irgendwo hin. Mhm. Das andere ist, ich versuche, mein Umfeld so zu gestalten, dass die Leute um mich herum im Schnitt immer mehr wissen als ich. Einfach sehr aus gut. Dem Grund, weil egal, wo ich dann bin und mich mit den Leuten unterhalte, klar kann ich zu gewissen Themen dann beispielsweise wenig oder auch gar nichts beitragen. Das bedeutet für mich aber automatisch auch, ich lerne jedes Mal was dazu. Und das ist für mich Gold wert.
Ich kann da nur zustimmen, Julian. Du kannst dich natürlich nur weiterentwickeln, wenn du dich aus dem Kreis, ja, ich sag's mal, positiv wegbewegst, wo alles an, nennen wir es mal, Ressourcen erschöpft ist, ne? Also, ja. wenn du wachsen willst, wenn du dich entwickeln willst, dann musst du halt genau dahin schauen oder dahin gehen, wo du neue Inspiration bekommst, wo du neue Menschen kennenlernst, ja? Im besten Fall sind die auch schon ein Stück weiter als du oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene, aber auf einem anderen Fachgebiet, ja? So dass du natürlich eine Menge mitnehmen kannst. Und du hast es gerade so schön beschrieben, wenn du mitten im Saft stehst, bist du natürlich auch wesentlich energetischer und wesentlich aufnahmebereiter, um dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und so entsteht auch, ja, zumindest auch meiner Erfahrung nach, relativ schnell auch eine persönliche Wachstumskurve, die dich dann nochmal ein ganzes Stück weiterbringen kann. Und das ist natürlich auch wichtig für einen Unternehmer, der ja sein Unternehmen auch immer mal wieder aus einer unterschiedlichen Perspektive betrachten sollte, damit nicht das, was du vorhin gesagt hast, auch im eigenen Unternehmen diese Betriebsblindheit zu einem täglichen Begleiter wird, ne? Sondern dass man sein Unternehmen immer auch mal, ja, neu bewertet, sich das Unternehmen neu anschaut und Impulse findet, die einem noch einen anderen Schritt ermöglichen, vielleicht manchmal auch einfach eine Erweiterung des Business Case, was auch immer es sein kann. Dann bin ich da sehr dankbar dafür, dass du da mal genau dieses Thema angesprochen hast, weil es doch bei vielen anders ist.
Ja, ja, also was ich auch nur sagen kann, was ich ganz gerne mal mache, selbst bei mir in meinem Unternehmen, ich bin da überhaupt in keinster Weise irgendeine Ausnahme, manchmal stockt mir auch der Kopf, das ist einfach so. Aber dann gehe ich einfach hin, wenn ich das merke in dem Moment. Natürlich, ich habe diesen Ehrgeiz und diesen Reiz, nee, jetzt zwing dich da sitzen zu bleiben und mach noch mehr, weil du musst das Problem lösen. Ist halt einfach, nee, weißt du was? Stift hingelegt, Block hingelegt, jetzt erstmal fertig, Computer aus, ich gehe jetzt erstmal für den Rest des Tages irgendwo raus und mach mal irgendwas. Ich mache irgendwas, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich hier machen will. Und dann, wenn ich zurück bin, setze ich mich auch nicht hin, mach weiter, sondern wenn ich zurück bin, mache ich irgendwas anders, ich lese ein Buch oder löse ein Kreuzworträtsel oder weiß der Geier was, gehe schlafen und morgen gehe ich wieder dran. Weil sonst, das habe ich leider Gottes bei vielen gesehen, die meisten haben das Ruder wieder rumgerissen, eine wenige leider nicht, ist, wenn man sich anfängt, da drin zu verrennen und dann aus wirklich Sturheit einfach nur weitermacht, weil man sich selber vom Gegenteil überzeugen will, funktioniert das in den seltensten Fällen und man fräst sich da einfach in eine Geschichte rein, aus der man dann so schnell nicht mehr rauskommt.
Absolut, ja, dieses Festfahren ist halt das Problem, wenn du in Problemen denkst, ne? Also ich habe letztens mit jemandem ein sehr interessantes Gespräch geführt, wenn du mal so auf die englische Sprache schaust, ne? Im Englischen, da wird zwar auch relativ schnell gesagt, the problem is, aber was die meinen ist eigentlich, die beschreiben eine Situation, ja? Und der, ja, ich sag mal, intelligentere Mensch, der spricht in der Art und Weise, dass er sagt, the situation is.
Ja.
Weil der weiß, ah, das ist eine Situation, durch die muss ich hier durch. Aber in Deutschland zum Beispiel, wir leben in Problemen. Ich habe das mal jemanden aus einem anderen Sprachkreis oder einem anderen Kulturkreis mal versucht darzustellen. Der Begriff Herausforderung zum Beispiel, der wird von ganz wenigen Menschen eigentlich prozentual gesehen verwendet. Ja, in Deutschland reden wir immer vom Problem. Immer gibt es ein Problem. Und wir beschreiben aber oder wir haben, wenn wir Problem sagen, automatisch diese negative Assoziation zu diesem Thema im Kopf. Weil ein Problem eben etwas ist, was ungewollt ist, womit wir konfrontiert sind, was wir eigentlich nicht wollen. Ja, und das müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und weil dieses Müssen dahinter steckt, entsteht das, was du gerade beschrieben hast. Ja, du fräst dich in so eine Situation rein und versuchst unbedingt da was rauszuholen, aber stellst oder merkst gar nicht, dass du den Blick für das Wesentliche verlierst. Und das, was du gerade auch nochmal angedeutet hast, sich mal rauszunehmen, sich mal einen Kopf freizuschießen, ob du joggen gehst, ob du dann ein Buch liest, was auch immer du machst, das kann so viel Klarheit bringen, dass du nachher auch mit einem ganz anderen Fokus wieder an deine Arbeit gehen kannst. Ja, also auch danke dafür, dass du das mal geteilt hast, weil viele denken, viel arbeiten hilft viel. Nein, manchmal ist es eben auch wichtig, dass du mal auf Distanz gehst zu dem, was dein tägliches Geschäft ist, damit du ein bisschen kreativen Freiraum für die Dinge kriegst, die du zu lösen hast.
Definitiv. Das ist, meistens sind es ja immer kleine Sachen, kleine Herausforderungen, wobei man auch sagen muss, ich glaube mittlerweile selbst das Wort Herausforderungen wird überwiegend negativ konnotiert, was ich leider nicht verstehe, weil eine Herausforderung ist eigentlich was Gutes. Es ist nämlich eine Aufgabe, die man lösen kann und danach wieder ein Erfolgserlebnis hat. Ist auch so ein bisschen, es fängt mit einer Kleinigkeit an, aber man verrennt sich so krass da drin oder man schafft es einfach beiseite, weil man wieder an was anderem sitzt, ohne den Kopf frei zu machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch eins meiner großen Vorbilder, schönes Zitat vom Herrn Krupp, ist einfach, wenn es ein großes Problem gibt, ist der Einzige, der daran schuld bin, ich selber, weil das bedeutet, dass ich es als kleines Problem nicht gelöst habe.
Das habe ich von dem auch schon mal gehört, ja. Also hat viel Wahres, ja. Das hat wirklich viel Wahres in sich. Weil wenn du wegguckst, dann überlässt du es sich selbst, ja, und dann wird es, ja, in diesem Schneeballprinzip, wenn du so willst, ja.
Definitiv.
Der ist ja am Anfang auch klein. Wenn du den Berg runterrollen lässt, dann ist das irgendwann so ein Riesenball. Dann kann er dich erschlagen, ja.
Ja. Das ist klar. Also man muss dieses Gleichgewicht finden zwischen, okay, ich muss jetzt hier etwas erarbeiten, damit es weitergehen kann, damit ich diese Herausforderung überwinde und mich der nächsten stellen kann. Und dem, okay, ich merke jetzt gerade irgendwo, ich drehe mich im Kreis und der geht langsam abwärts. Ich muss mich jetzt mal zurückziehen. Beides erfordert natürlich ein hohes Maß an Disziplin, als auch wirklich ein hohes Maß an geistiger Sturheit, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, weil man muss sich auch schon stur mal zurückziehen können. Das ist witzigerweise auch eine Herausforderung, vor der ich einiger Male stand. Aber man muss dann sehr, sehr konsequent sein und es dann auch einfach eisern durchziehen. Wie der Herr Lagerfeld so schön gesagt hat, man muss sich eben Mühe geben.
Naja, der war sowieso nochmal so eine ganz andere Liga. Ja?
Das stimmt.
Lieber Julian, wir sind jetzt schon über eine Stunde miteinander im Gespräch und ich glaube, wir könnten hier wahrscheinlich noch eine ganze Menge verschiedene andere Themen wälzen. Mit Rücksicht aber auch auf die Zeit, auf deine Zeit, auf meine Zeit und natürlich aber auch die Zeit unserer Hörer, würde ich jetzt mal zum Ende kommen wollen. Vielleicht kannst du mir zum Schluss noch so eine Frage beantworten. Jetzt bist du mit junger Energie sozusagen in die Übernahme des Unternehmens hineingegangen. Wo steht euer Unternehmen denn mal so mit Blick auf die nächsten 5 Jahre aus deiner Sicht?
Also wir stehen eigentlich sehr, sehr gut da, aber mit dem Potenzial, noch weiter nach oben zu kommen, aus meiner Sicht, weil sich jetzt eben durch diesen riesigen Digitalisierungsboom und neue Technologien, die entwickelt werden, ein komplett neues Feld aufdeckt, das aus Branding-Sicht noch nicht wirklich ernsthaft bespielt wird. Und da sehe ich ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großes Potenzial, sowohl für mein Unternehmen selbst, als auch für die Unternehmen, die in dieser Branche stattfinden. Das heißt, da wird es, glaube ich, nochmal eine große, große Wende geben. Und was danach passiert, das wird sich dann erst zeigen.
Okay, also bleibt abzuwarten, wie sich die ganze technologische Welt auch im Bereich von Branding entwickelt und wie man das alles nutzen kann, ohne sich irgendwie darauf zu verlassen, dass man mit irgendeinem Tool wie ChatGPT oder sonst irgendwas zu irgendwelchen Namen kommt oder zu irgendwelchen neuen Ideen kommt. Lieber Julian, ich sage jetzt erstmal Dankeschön dafür, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ich glaube, da war vieles drin, was man auch mal mit einem Blick auf so eine Company, wie ihr die gebaut habt, lernen kann, was man aber auch unternehmerisch an Erfahrungen mitnehmen kann, die ihr gesammelt habt. Und kann natürlich nur jedem von euch da draußen empfehlen, die ein Unternehmen bauen, die ein Unternehmen haben, die ein Produkt entwickeln oder die was featuren wollen, denkt mal darüber nach, ob der Name des Produktes nicht gegebenenfalls wirklich als absolutes Asset bei euch auch eine neue Rolle spielen darf. Und natürlich könnt ihr dann gern auch hier an Julian herantreten, der mit seiner Company definitiv über die letzten 40 Jahre, angefangen mit seinem Dad, da die richtigen Akzente gesetzt hat. Sonst wäre diese Erfolgsstory auch so nicht möglich gewesen. Julian, wie gesagt, vielen Dank an dich, euch und eurem Unternehmen. Natürlich weiterhin eine wunderbare Wachstumsstory, eine tolle Entwicklung. Ich freue mich auf viele neue Produktnamen, die Zeit überdauern werden aus eurem Haus. Und ja.
Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und ich bin ganz deiner Meinung, ich glaube, wir könnten hier noch 3 Stunden sitzen und weiter schwätzen.
Absolut, ja. Dann bleibt mir zum Schluss nur zu sagen, euch allen da draußen, hoffentlich hat es gefallen. Wenn euch das Interview was gebracht hat, dann lasst uns natürlich gerne auf iTunes mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Schreibt uns auch gerne Rezension. Wenn ihr den Podcast auf der Wealth Academy gehört habt, dann könnt ihr natürlich auch gern dort direkt unter diesem Podcast mal eure Erfahrungen in Bezug auf Branding teilen, wie ihr darüber denkt, was wir heute miteinander besprochen haben. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, bleibt erfolgreich und ciao, ciao.